Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um das Thema Verhandlungen richtig führen. Welche Tipps und Tricks gibt es dabei? Und ich habe schon öfter mal zum Thema Verhandlungen auch einen Interviewgast gehabt, aber heute habe ich einen absoluten Profi. Er ist seit vielen Jahren, seit mehr als 10 Jahren wirklich Verhandlungsexperte, hat in großen Unternehmen Deals verhandelt und da freue ich mich sehr auf die Folge. Er ist im Jack Nasher Institut für Verhandlung, dort auch im Thema Organisationsberatung, für das Thema Organisationsberatung verantwortlich, aber auch für das Thema Verhandlung. Ich freue mich sehr auf den heutigen Interviewgast. Herzlich willkommen, lieber Dr. Oliver Meschle.
Ja, herzlichen Dank, Thomas.
Ich habe jetzt schon ein bisschen was gesagt und ich weiß ja schon, wer du bist, aber die Zuhörer wissen das noch gar nicht. Und damit sie mal so einen ganz kleinen Eindruck bekommen, dass du jetzt nicht jemand bist, der so irgendwie mal ein paar kleine 100 Euro verhandelt, sondern auch, du hast ja echt mit großen Unternehmen verhandelt. Magst du ganz kurz einmal so deine Vita erzählen, damit der Zuhörer auch weiß, wer ist denn hier wirklich mein Interviewgast heute?
Ja, sehr gerne. Genau, also Olli Meschle ist mein Name. Wie du richtig gesagt hast, bin ich seit mehr als 10 Jahren als Verhandlungsberater unterwegs. Ich bin tatsächlich so ein richtiger Verhandlungsnerd. Ich habe auch tatsächlich dazu vorher promoviert zu dem Thema Verhandlungen. Und als Verhandlungsberater vielleicht auch, dass du dafür ein Gefühl bekommst, ist man in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs, ne? Also ich habe beispielsweise Einkaufsverhandlungen geführt in der Automobilindustrie, in der Halbleiterindustrie, in der Pharmaindustrie. Und man wird als Verhandlungsberater natürlich auch da dazu geholt, wo es wirklich Sinn macht, ne? Wo es wirklich auf die letzten paar Prozent ankommt, wo es auch darauf ankommt, dass man eben keine Fehler macht, keine handwerklichen und sauber arbeitet.
Genau. Wow, also wir gehen direkt mal rein in die ganzen Themen. Also ich habe da wieder so viele Fragen, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. So von der letztendlich aus meiner Sicht startet man ja grundsätzlich mit der richtigen Vorbereitung und die Frage ist, was ist die richtige Vorbereitung? Und wenn wir jetzt mal uns nur auf die Industrie konzentrieren, ich weiß, du hast ja auch das Jack Nasher Institut hat ja auch andere Felder, auch noch Immobilien und Co., aber dass wir mal grundsätzlich in der Industrie bleiben. Welche oder wie sieht die richtige Vorbereitung auch aus? Und das vielleicht als eine Frage und die zweite Frage, die da vielleicht auch mit reinspielt, wo hole ich mir die richtigen Informationen her? Also gerade wenn ich mich auf eine Verhandlung vorbereite, brauche ich ja auch viele Informationen und wo holst du die dir her oder was empfiehlst du, wo man sich die herholt oder welche sollte man sich da überhaupt holen?
Okay, sind jetzt gleich auf einmal. Genau, ich versuche die so gut wie möglich zu beantworten. Also in jedem Fall ist es so, dass vor einer Verhandlung ein strukturierter Vorbereitungsprozess stattfinden sollte. Ja? Was ich für besonders wichtig halte, ist, dass man, bevor man in die finalen Verhandlungen geht, dass man unabhängig davon, ob ich jetzt eine Lieferantin zur Auswahl habe oder mehrere Lieferanten zur Auswahl habe im Einkauf, dass ich erstmal vollständige Angebote habe, ne, wirklich wasserdichte Angebote, dass es da keine Lücken gibt. Ich glaube, das ist erstmal was ganz Triviales, aber das ist eine handwerklich ganz, ganz wichtige Vorgehensweise, ja, dass einem das später nicht um die Ohren fliegt, ne, dass der Lieferant nicht später, wenn mal die rauen Zeiten in der Verhandlung anfangen, nicht plötzlich sagen kann, ich ziehe mein Angebot zurück oder übrigens, da fehlt sowieso was, da hole ich mir das Geld dann schon wieder. Ne? Das heißt, hier geht es erstmal darum, Lücken zu schließen. Also es ist erstmal Vorbereitung, ganz viel Due Diligence einfach. Ne? Wurde an das gedacht, ganz viele Fragen stellen dem Einkäufer, dem Kunden. Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Das ist erstmal ganz wichtig. In dem Kontext ist natürlich auch Informationen sammeln wichtig, wobei das Markt-Know-how kommt typischerweise vom Kunden selbst. Ne? Das muss der Commodity-Manager mitbringen, der Category-Manager. Der kennt seinen Markt. Natürlich ist es so, dass wenn man auch schon mal in der Warengruppe schon mal unterwegs war, dass man da einen Tipp gibt, ne? Hast du an den Lieferanten auch noch gedacht, etc. Aber diese Informationen sind typischerweise da. Auch ist es so, dass viele große, gerade die großen Kunden, haben Kostenkalkulatoren. Ja? Das heißt, die haben sehr, sehr gutes Verständnis technisch, was etwas kosten sollte. Die leiten Bottom-up-Kalkulationen her und haben damit entsprechende Informationen, die sicherstellen, ne, dass sie nicht einfach über den Tisch gezogen werden, allein schon inhaltlich. Das heißt, das sind erstmal die wichtigen handwerklichen Themen, wo ich sagen, die liegen alleine beim Einkauf. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig, in einem modernen Konzern gerade, dass man sich abstimmt, cross-funktional auch mit den anderen Fachbereichen. Ne? Die haben nämlich in der Regel ein großes Mitspracherecht. Typisch sind da, ne, die Entwicklung, Industrial Engineering kann wichtig sein, die Logistik kann wichtig sein. Die Qualität ist wichtig, wobei der natürlich auch oft schon an den Einkauf angegliedert ist. Und das heißt, da geht es dann darum, eben all diese Themen mit einzupreisen, die es neben dem nackten Preis gibt, ne? Dass man nicht einfach nur Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern so gut wie möglich da einen Fernvergleich hinkriegt. Das heißt, das ist jetzt mal im ersten Schritt, würde ich sagen, so die Basics, die man vorhin
erfahren hat. Also das, was du gesagt hast mit der Kostenstruktur, das sehe ich tatsächlich auch bei vielen, dass sie ein gutes Verständnis schon dafür haben. Also die wissen schon ganz genau, das Bauteil darf jetzt auf gar keinen Fall mehr als X kosten. Also die wissen schon, die kennen die Struktur, machen da schon eine Preisstrukturanalyse, die kennen sich aus, die wissen ganz genau, was los ist. Und auch das kann ja auch ein Ziel von auch einer Verhandlung sein, auch Transparenz noch mehr einzufordern. Aber das sehe ich halt tatsächlich auch sehr viel. Was ich zum Beispiel, vielleicht da so mal gleich rein in die Praxis, wir haben tatsächlich auch selber einen Kunden, da findet in der Form gar keine Verhandlung statt. Die schicken wirklich nur, also das war mal alles anders, aber die schicken wirklich nur Anfrage raus, dann bietet es einen Preis an, dann sagen sie, nee, ist nicht Zielpreis, das sind die Zielpreise, entweder du kommst dahin oder du lässt es. Und dann, da wird nicht mal telefoniert. Und da gibt es ja nur am Ende des Tages, kommt der Rahmenauftrag rüber, ohne dass da irgendein Wort drüber verloren worden ist. Und da habe ich so gedacht, ist das die heutige Strategie? Also kennst du das? Ist das zielführend oder ist das auch eine Taktik? Also ich fand das immer noch am Tisch sitzen, also ob man das jetzt online macht oder am Tisch, ist es nochmal eine andere Sache, aber so gar nicht mehr reden, sondern nur so Preis, Bestpreis, lass mich in Ruhe. Ja, ist das eine Strategie, die du schon mal gesehen hast oder würdest du dir empfehlen?
Tatsächlich nicht. Aber man muss natürlich auch so sehen, dass Verhandlungsberater werden natürlich nur bei den großen Brocken eingesetzt, ne? Also bei den absoluten A-Teilen, bei den A-Lieferanten und bei den großen Deals. Das heißt, da wird man sich in aller Regel schon hinsetzen und verhandeln. Und zwar nicht nur über den Preis, sondern über den gesamten Vertrag, über technische Parameter etc. Ja, das passiert da schon. Was dann rein operativ bei C-Teilen zum Beispiel passiert, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dass es da vielleicht so ist, dass man einen sehr, sehr starken Lieferanten hat, der vielleicht sogar um Vielfaches größer ist als das einkaufende Unternehmen, das mag es geben, ne? Der schickt dann wahrscheinlich tatsächlich nur die Rechnung rein, ne? Und da steht der Preis und den kann man dann halt sehen. Preis kann man dann nehmen oder nicht. Da und viel mehr bleibt im
Einkauf. Also meinst du, das ist mehr so ein Thema bei A-Teilen ist es doch schon so, dass man da wirklich, da musst du am muss man sich zumindest, ob es digital ist oder am Tisch, das ist noch eine andere, aber C-Teile einfach rausschicken, Preis, fertig, raus.
Genau, also das würde ich behaupten, kann passieren, ne? Dass es wahrscheinlich den Aufwand nicht wert ist.
Ja, absolut, wahrscheinlich, wenn das so viele, das sind tatsächlich auch tausende Teile, ist tatsächlich so, in der Tat. Okay. Wenn du in Verhandlungen gehst, in die Industrie, gibt es da so die klassischen Fehler, die du da immer wieder siehst, also wenn du in die Vorbereitung mit reingehst und sagst, Mensch, Herr Maschler, kommen Sie mal dazu und in die Vorbereitungsphase und siehst du da immer die gleichen Fehler? Sind das immer unterschiedliche? Was sind da so die 3, 4 häufigsten Fehler, die Grundsätze, die vielleicht nicht beachtet werden?
Ja, lass mich vielleicht erst anfangen so mit den Todsünden, also die offensichtlichen. Wobei ich da jetzt unterstellen würde, dass ein erfahrener Einkäufer das schon beherrscht. Aber was sind so die Todsünden, die so die ganz Jungen machen? Ja, also einer der Todsünden ist als Beispiel das Nennen von Savings-Intervallen. Ja, ich möchte, dass du mir da, lieber Lieferant, ich möchte, dass du mir da 3-5% entgegenkommst. Ja, und was der Lieferant dann hört, ist natürlich nicht mehr die 5% Savings, die er entgegenkommen soll, sondern der hört nur noch die 3%, ja, als Beispiel. Ja, also Intervalle nennen ist eine diese Todsünde, das sollte man auf keinen Fall machen. Was auch so ein Fehler ist, den man bei jungen Einkäufern findet, ist zum Beispiel tatsächlich das Offenlegen von einem Buttner. Ja, Buttner bedeutet ja immer, ne, welche Alternative habe ich, wenn ich jetzt nicht mit meinem Lieferanten, mit dem ich gerade verhandle, wenn ich mit dem keinen Abschluss erziele, was passiert dann eigentlich? Ja? Und manchmal ist es ja so, dass man gar keine Alternative hat. Ja, das offenzulegen wäre eine Todsünde. Oder zu sagen, selbst wenn ich eine Alternative habe, die vielleicht wirklich offenzulegen und sagen, das genau ist der Preis, dann versteht der Lieblingslieferant oder der Bestandslieferant genau, okay, da muss ich jetzt marginal drunter gehen und dann habe ich den Deal oder ich muss eigentlich den Preis sogar nur matchen und dann bin ich da. Das heißt, wie man da die Informationen spielt, ich würde sagen, das sind so die Klassiker. Aber was auch in Reifen, wenn es jetzt um die Fehler geht, die auch reife Organisationen machen, ja, würde ich sagen, ist ein ganz typischer Fehler des Einkaufs, ist, dass er zu wenig challenged, was er an Restriktionen genannt bekommt, was er an Einschränkungen bekommt von den Fachbereichen. Ja. Beispiel, ich gehe als Einkauf zur Entwicklung und frage, welchem Lieferanten traust du es denn zu? Ja, wer kann das denn machen? Und was dann die technischen Fachbereiche in der Regel sagen, ist, ja, das kann nur einer. Ja, das heißt, es ist so ein ganz, ganz typisches Verhalten außerhalb des Einkaufs. Die technischen Fachbereiche, die interessieren sich nicht für Wettbewerb, die interessieren sich nicht für kommerzielle Verhandlungen, die interessieren sich nur dafür, dass das technisch funktioniert, ne, dass sie möglichst wenig Arbeit haben, dass sie möglichst wenig Risiko haben. Und das führt dazu, dass eigentlich in allen Warengruppen es immer so eine Tendenz gibt, in jeder großen Organisation, dass alle Fachbereiche erzählen dem Einkauf, es gibt nur eine Lösung. Ja, und wenn ich jetzt einen naiven Einkauf habe, dann glaubt er das auch noch. Ja, das heißt, deshalb geht man ganz oft zu einem Kunden und sagt, ne, wie ist die Marktsituation? Ich sage, wir haben nur einen. Ne, wir haben nur einen. Und das ist einfach fast flächendeckend so, weil es überall diese Kräfte gibt. Also ich würde sagen, das ist so ein Klassiker, den Wettbewerb unterschätzen und da naiv Aussagen akzeptieren von den anderen Fachbereichen. Und das Zweite, was so ein Klassiker ist, behaupte ich im Einkauf, ist die Scheu davor, erste Angebote zu machen. Also es gibt ja diesen Effekt, den Anchoring-Effekt, der ist sehr, 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 sehr robust, der ist bekannt aus der Wissenschaft, aber der funktioniert tatsächlich fast überall, dass diejenige Partei, die das erste Angebot macht, die wird einen signifikanten Vorteil haben in der Verhandlung. Und es ist in eigentlich jeder Branche die Gepflogenheit, dass man erstmal den Lieferanten kommen lässt. Ne? Der wirft erstmal den ersten Preis. Und davon wegzukommen ist dann sehr, sehr schwer. Und das gilt selbst in den Branchen, wo man eigentlich ja sehr, sehr gutes Verständnis hat. Zum Beispiel, wo es Kostenkalkulatoren gibt, ne? Die haben vorher schon berechnet und die könnten ja auch mal einfach zur Orientierung rausgeben und mit dem RFQ, mit dem Versand des RFQs sagen, ich möchte, dass du den Preis hier erreichst, ja, streng dich mal an. Das passiert aber nicht aus Angst, dass man da vielleicht nicht ambitioniert genug ist, ne? Das passiert aber fast nie, sondern die Abweichungen, die dann eingereicht werden, die sind dann sehr, sehr hoch. Und das ist dann eher das Problem, ne? Der Lieferant kommt da, der Lieferant hat dann eine Abweichung, teilweise sehr, sehr hohe Abweichung, 50% über die Kalkulation, über der internen, 80% über die interne Kalkulation. Und die Lücke dann zu schließen, ist wahnsinnig anstrengend und es wäre sehr viel komfortabler gewesen, hätte der Einkauf sozusagen den Mut gehabt, den Anker selber zu werfen. Ich glaube, davor gibt es viel Scheu. Das sind so die zwei Klassiker. Wettbewerb, unterschätzen, Scheu vor Anker.
Also meinst du, würdest du auch wirklich, ist es eher sinnvoller zu sagen, pass auf, ich habe hier 2, 3, 4 Produkte und die möchte ich einkaufen zu dem Preis, das ist der Preis, guck, ob du es hinkriegst. Besser als zu sagen, nee, ich will ihn erstmal kommen lassen, vielleicht ist er ja noch günstiger als mein Ziel.
Genau, ich meine, hängt natürlich letztlich schon davon ab, wie gut verstehe ich das Produkt. Ja, wenn ich jetzt überhaupt keinen blassen Schimmer habe, weil es wirklich was total Innovatives ist, dann ist es schon richtig, den Lieferanten kommen zu lassen. Aber ganz, ganz oft ist es ja überhaupt nicht der Fall. Also beispielsweise immer im Seriengeschäft könnte man ja sehr wohl mit einer Forderung rausgehen. Ne? Das ist jetzt Jahrespreisverhandlung. Ich wünsche mir von dir mal zur Orientierung 2,5% Savings. So, könnte man machen. Ja, passiert aber ganz oft nicht, sondern man fragt einfach mal an und schaut, was zurückkommt. Das zum Beispiel oder dann halt eben tatsächlich, ne, Automotive im Beispiel, die Automobilhersteller verstehen sehr, sehr gut, was ein Bauteil kosten darf. Die könnten auch rausgehen mit einem Zielpreis von Anfang an, aber sie machen es nicht.
Okay.
Und ich glaube, ich behaupte, es wäre garantiert die bessere
Strategie. Ja, du kannst ja gleich mit deinem Ziel, welches Ziel du hast für das Portfolio, kannst ja, das ist mein Ziel, das muss ich erreichen, damit gleich reingehen und ankern, vielleicht noch ein bisschen drunter sogar, genau. Ne? Und dann
genau, geht's, genau.
Ja. Du hast jetzt angesprochen, okay, mehrere Lieferanten, aber es gibt ja auch tatsächlich auch Produkte, wo ich wirklich nur einen Lieferanten habe, wo ich sage, ich habe jetzt nur diesen einen und jetzt könnte man sagen, okay, es gibt immer eine Alternative, aber es gibt sehr wahrscheinlich auch, oder so ist es bei uns auch, immer irgendwo Lieferanten, wo es, ich habe dann nur den einen, aber ich muss trotzdem fahren. Und der weiß auch, dass er der Einzige ist. Aber trotzdem will ich mich in Anführungsstrichen, ich will ja nicht zu viel zahlen. Das muss ja irgendwo alles passen. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Oder wo sagst du, was sind da für Möglichkeiten da?
Ja, genau. Muss man sich natürlich immer den Einzelfall anschauen. Aber wenn man es jetzt verallgemeinern möchte, würde ich behaupten, kommt es auch an auf Agilität, auf Flexibilität in den Lösungen. Ja, kann ich mit welchen Parametern kann ich spielen? Kann ich die Laufzeit verlängern? Wie kann ich Risiken in dem Vertragsverhältnis irgendwie anders verteilen? Wie kann ich Zeitpräferenzen? Ja, jemand der gerade vielleicht mehr Liquidität hat, der hat es nicht so eilig. Jemand der wenig Liquidität hat, der braucht Geld schnell etc. Ne? Wie kann man damit spielen? Das heißt, mit solchen Parametern zu spielen, behaupte ich, ist dann wichtig. Und da sollte man vermeiden, dass man vielleicht auch durch interne KPIs, die es oft gibt, ne, dein Ziel, du musst mit 60 Tagen Zahlungsziel rauskommen oder du darfst nicht länger als ein Jahr Vertragslaufzeit geben. Sowas ist dann nicht hilfreich, ne, sondern man braucht dann eigentlich Flexibilität am Verhandlungstisch, damit man auch mit einem quasi Monopolisten
okay.
noch zu einer Lösung kommen
kann. Also da wirklich alle möglichen, aber da kommen wir später nochmal zu den ganzen Verhandlungszielen, also aber da wirklich die ganze Palette spielen und da zu gucken, was kann ich denn dort holen, auch wenn es vielleicht nicht immer der Preis ist, aber dann gibt es andere Parameter, wo ich ja auch Vorteile fürs Unternehmen definitiv gewinnen kann.
Genau, es ist sogar tatsächlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich in irgendeiner Form Win-Win-Lösungen erzielen kann, ist, dass ich über mehr rede als nur den Preis. Immer wenn ich über den Preis rede, kann es, also nur über den Preis rede, ist es ein Tauziehen, ja, und das ist mit einem Monopolisten natürlich nicht clever. Das heißt, ich muss andere Themen an den Tisch bringen, um mir Win-Win zu
realisieren. Ich habe in einem Video, was ich von dir gesehen habe, da habe ich so zwei Begriffe gehört, aber wir fangen mal mit dem einen an, und zwar ist das Thema Verhandlungsmandat. Und da habe ich gedacht, das ist ja auch nochmal spannend. Also was ist für dich ein Verhandlungsmandat und wann brauche ich ein so aus dem Laienverstand hätte ich jetzt gesagt, okay, wenn du jetzt zu uns ins Unternehmen kommst, brauchst du ein Verhandlungsmandat, damit du verhandeln kannst, vielleicht mit einem Lieferanten, aber ist es das oder was verstehst du unter Verhandlungsmandat?
Ja, genau. Also Verhandlungsmandat ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, würde ich sagen, in einer Verhandlung. Es geht um den Grad der Verbindlichkeit, den ich am Verhandlungstisch herstellen kann. Was ganz oft passiert, bei mittelständischen Unternehmen, auch bei größeren Unternehmen, ist eine Struktur, in der der Einkäufer letztlich keine Entscheidungen treffen kann, ja, sondern der Einkäufer verhandelt mit seinem Lieferanten, er verhandelt dann ein Ergebnis und er trägt das Ergebnis oder das vorläufige Ergebnis eigentlich ja nur in ein Einkaufsgremium. Das Einkaufsgremium entscheidet dann, ja, akzeptiere ich das Angebot, nehme ich Lieferant A, nehme ich Lieferant B, etc. So, aber die Schwierigkeit ist dort, dass ein Einkäufer dann in der Verhandlungssituation letztlich aber nie hundertprozentig verbindlich sein kann. Ne? Er kann nicht sagen, wenn du mir den Preis machst, dann hast du es garantiert. Ne? Die kann halt diese Verbindlichkeit kann er nicht herstellen, weil er noch ins Gremium muss danach. Ne? Das führt aber auch dazu natürlich sehr, sehr negativen Effekten, dass der Lieferant auch nicht weiß, ne, muss ich den Preis jetzt überhaupt machen, den mir gerade nennt? Nimm das lieber erstmal mit in ein Gremium und dann schauen wir erstmal, was passiert. Ja, das heißt, viele Einkäufer werden durch diese Struktur letztlich geschwächt. Ja, die sollen natürlich, diese Gremien sollen natürlich auch verhindern, dass da irgendwo Fehler passieren, aber letztlich schwächt es den Einkäufer. Und was ein Verhandlungsmandat macht, ist letztlich in gewisser Weise eine Prozessumkehr. Ja, in dem Sinne, dass man im Grunde vorher in ein Gremium geht und sich als Einkäufer sagt, ich möchte jetzt den Segen haben, dass ich am Verhandlungstisch entscheiden darf. Ja, und dann kann ich am Verhandlungstisch entscheiden, nehme ich Lieferant A oder nehme ich Lieferant B oder ab welchem Preis darf ich vergeben. Aber das heißt, dann habe ich jetzt plötzlich höheren Grad an Verbindlichkeit und das macht es sehr viel wahrscheinlicher, dass man zu einer Einigung kommt. Ja, und das ist halt eben nicht selbstverständlich, gerade in so großen Konzernen, ne, wo sich ein Bestandslieferant zum Beispiel darauf verlassen kann, dass er in einem Gremium sowieso wieder gewählt wird, ne, auch wenn er 20% teurer ist. Und das muss man durch so ein Verhandlungsmandat eben.
Also im Idealfall wirklich ein Schriftstück, wo ich dann als Lieferant auch sagen kann, hier, das ist das Mandat, ich darf hier allein entscheiden. Also da haben alle unterzeichnet, ich habe hier die Hoheit heute, wenn wir uns heute einig werden, dann ist das safe. Wir müssen da nicht noch eine Runde drehen.
Ja, absolut, genau. Und es ist eben auch wichtig, dass dort nicht nur die Einkaufshierarchie unterschreibt, sondern tatsächlich auch die kritischen Fachbereiche, welche das auch sind in der Organisation, ja, Entwicklungsleiter, Logistikleiter, etc. Ja, wer auch immer da, vor allem der interne Kunde, sollte da drauf sein, dass der Lieferant versteht, ich kann jetzt nicht noch meinen politischen Joker spielen, den ja oft starke Bestandslieferanten haben, ja, um dann am Einkauf vorbei irgendwie das Business doch noch zu bekommen und damit zeigt man eben die Geschlossenheit nach außen und kann dann wesentlich bessere Ergebnisse erzielen mit eben in dem Grunde jeder Strategie bessere Ergebnisse.
Das ist ein tolles Tool. Also die Frage ist natürlich dann diese, da muss ich natürlich auch als Führungskraft vertrauen oder als Gremium vertrauen meinem Verhandler, dass der wirklich die richtigen Entscheidungen trifft. Aber wenn man sich einig ist und sagt, okay, alle drei sind perfekt, alle drei sind gut, mach das Beste draus, wir unterzeichnen einmal rechts unten. Das ist ja nur, ich kann so ein Mandat ja nur nicht ausstellen, wenn da irgendwie zwei dabei sind, die ich eigentlich eh nicht haben will, die ich in Anführungsstrichen nur als Druckmittel haben will. Und dann, dann muss ich diskutieren nachher. Wenn der, den ich eh nicht haben will, aber irgendwie doch den besten Preis hat und die besten Bedingungen, dann muss ich ins Gremium wieder gehen. Ne? Und
Genau. Deshalb ist auch da die Vorbereitung so wichtig. Oder ich hatte ja vorhin gesagt, man braucht gut vorverhandelte Preise, damit diese preisliche Absprungbasis, ja, bevor ich in die finale Verhandlung gehe, dass die sollte eigentlich schon so gut sein, dass das Gremium sagt, okay, selbst wenn der Worst Case passiert und du kein Cent Saving mehr holst, ja, dann sind wir immer noch happy mit dem Ergebnis. Das muss eigentlich die Ausgangslage sein, ne? Und dann hole ich mir nochmal on top. Savings in der finalen Runde mit dem Verhandlungs-
und in der finalen Runde, das war gerade nochmal das Stichwort. Gibt es da irgendwie eine Formel, dass man sagt, du musst mindestens 3 Runden gehen oder mindestens 2 Verhandlungsrunden? Oder ist das so, dass man sagt, wenn im Vorfeld alles gut verhandelt ist und da schon 2, ich sag mal, hin und her geschickt wurden, die besten Preise liegen schon vor, dann gehe ich mit den aus den 10 picke ich mir die 3 raus, mit denen setze ich mich an den Tisch. Eine Runde, noch eine Runde. Gibt es da, wie viele Runden soll man drehen, bis man zum Ziel kommt? Oder kann man auch schon beim ersten Mal zum Ziel wirklich kommen? Psychologisch.
Gute Frage, genau. Also ich glaube nicht mal, dass das psychologische Entscheidung, also eine Runde ist zu wenig. Genau. Okay. Eine Runde ist definitiv zu wenig. Da spricht man ja vom Bulwarism. Mhm. Ja. Diese Strategie, dass man sozusagen sofort die besten Preise auf den Tisch legt und sich dann sofort einigt. Ja. Die glaube ich, ist niemals zielführend. Aber ich denke, je komplexer das Produkt ist, das man ausschreibt, ja, je technisch komplexer, umso wichtiger ist es ehrlicherweise auch, dass man mehrere RFQ-Runden dreht, dass man mehrere Schleifen da hat, weil man auch einfach was dazulernt. Ne? Also bei einem, zum Beispiel im Anlageneinkauf, ja, da lernt man ja tatsächlich mit jeder RFQ-Schleife nochmal was dazu. Da merkt man plötzlich, okay, das eigene Lastenheft hat noch bestimmte Fehler, da weisen all die Lieferanten darauf hin, also mache ich nochmal ein Update und möchte dann natürlich auch nochmal allen Lieferanten die Möglichkeit geben, darauf anzubieten. Deshalb würde ich sagen, je komplexer der Vergabegegenstand ist, ja, umso mehr Zeit sollte man sich einplanen, dass man später nicht in den Zeitdruck kommt und dann eben eine gründliche Vorbereitung garantieren kann. Ansonsten, wenn wir jetzt von Seriengeschäft sprechen, wenn wir jetzt von Jahrespreisverhandlungen sprechen, ne, und Produkte, die wurden jetzt schon jahrelang ausgelutscht, dann sind wahrscheinlich 2 RFQ-Runden
mehr. Okay, also eine Runde auf gar keinen Fall, also mindestens 2, ja, genau. Und wenn es komplexer wird, auch noch mehr. Bis man her sagt, du komm, ich habe alle Informationen zusammen, das passt. Wir können jetzt wirklich, wir haben jetzt eine Landkarte. Ne?
Genau.
Ein Thema, was du noch angesprochen hast in einem Video über das Thema Verhandlungsdesign, habe ich auch noch nicht gehört. Verhandlungsdesign hört sich auch spannend an. Verhandlungsdesign, ist das wie Verhandlungsstrategie oder was verstehst du unter Verhandlungsdesign?
Ja, genau. Also der Begriff Verhandlungsdesign stammt vor allem aus der Spieltheorie, ja, also aus der Mikroökonomik, und basiert auf der Idee, dass man ein Regelwerk definiert für eine Vergabe. Ne? Also angenommen, wir haben eine komfortable Situation, 3 Lieferanten, alle technisch freigegeben, ja, und jetzt definiere ich zum Beispiel Regeln für eine Vorrunde, ja, die dann festlegt, danach haben nur noch 2, bleiben nur noch 2 übrig auf einer Shortlist und dann habe ich eine finale Preisabgabe oder eine finale Auktion, zum Beispiel eine holländische Auktion. Das heißt, das Verhandlungsdesign legt eindeutig das Regelwerk fest, wie ein Lieferant bestimmt wird.
Okay.
Ja, und damit unterscheidet sich natürlich auch schon mal eine Verhandlung von einer, ich sag mal, Wild-West-Verhandlung am Tisch, wo man so ein bisschen improvisiert, sondern ein Verhandlungsdesign gibt eine Verhandlungsstruktur, gibt auch Transparenz, ja. Allen Beteiligten, stellt damit Wettbewerb sicher, stellt damit Preisdruck her und garantiert damit bessere Verhandlungsergebnisse.
Und die Wiederholbarkeit, ne? Also ich habe dadurch ja einen Prozess geschaffen. Letztendlich ist es ja wie ein Leitfaden. Und wenn ich mich immer, dann ist es ja egal, wer das macht, das wird immer nach diesem System, nach diesem Schema, nach diesem Design am Ende die Verhandlung durchgeführt. Ne?
Genau, richtig. Und dann ist dann auch tatsächlich ein Verhandlungsberater, ist dann gar nicht so sehr in der klassischen Rolle wie ein Einkäufer oder wie man sich sonst einen Verhandler am Tisch vorstellt, sondern mehr wie ein Schiedsrichter, ne, wie ein Prozesswächter. Mhm. Ja, der stellt sicher, dass jetzt alle Lieferanten da gleiche Chancen haben. Er stellt sicher, dass alle Lieferanten sich an die Regeln halten und dass halt eben nach den klar kommunizierten Regeln der Beste im Preis-Leistungs-Verhältnis dann auch reguliert wird.
Das macht man mit Verhandlungsdesign. Du hast das gerade nochmal angesprochen, dass du als Schiedsrichter denn dabei sein kannst, auch als Verhandlungsberater. Gibt es eine Zahl, wo man sagt, also in Verhandlungen bei A-Teilen mit x Millionen musst du immer zu dritt reingehen oder wenn dein Gegenüber, wenn die zu 5 da sind, dann darfst du da nicht zu 2 sitzen, dann musst du auch mit 6 Mann auf. Das sind so ganz klasse, oder ist das völlig egal? Hat das auch was so mit Stärke und zu tun oder hat das eine Relevanz, sag ich mal?
Ja. Ich denke schon, dass es eine Relevanz hat, aber man muss natürlich immer unterscheiden, wie es generell die Verhandlungsmacht. Ne? Also wenn ich jetzt 4 Lieferanten zur Auswahl habe, Und dann bin ich vielleicht in der Situation, ich bin im Team mit dem Einkäufer, wir sind zu zweit und auf der Vertriebsseite sitzen uns jetzt 6 Personen gegenüber. Ja, aber grundsätzlich haben wir viele Lieferanten zur Auswahl. Ja, der Lieferant, wir sind nicht abhängig von dem Lieferanten. Dann macht mir das überhaupt keinen Kopfzerbrechen, wenn auf der anderen Seite dreifache Überzahlen herrscht. Ja, das würde mir keine Sorgen machen, weil die Verhandlungsmacht immer noch auf der Einkaufsseite ist. Was anderes ist es natürlich schon, wenn man jetzt in einer bilateralen Verhandlung ist, ja, mit nur einem Lieferanten. Ich weiß, ich muss mit dem zum Deal kommen, dann sollte man tatsächlich schon darauf achten, dass man mit einer ähnlichen Mannstärke antritt, um einfach sicherzustellen, dass man die eigene Agenda durchbringen kann, ne? Dass man den Plan, den man sich vorher gelegt hat, dass man den auch durchsetzen kann. Und dass man da nicht einfach an die Wand gequasselt wird von einfach einer riesigen Mannschaft von Leuten.
Und ist es denn da, also ist im, ich sag mal, im Verhandlungsdesign oder auch an dem Leitfaden, würdest du da auch schon beschreiben, also so in der Tiefe, einer spricht oder maximal zwei sprechen oder wer spricht was an oder das eine nur in technischen Fragen, der eine macht die reine Verhandlung. Geht das so tief oder ist das dann immer individuell?
Ja, das ist ein spannendes Thema, weil also zum Beispiel viele unserer Klienten verstehen zum Beispiel eine klassische Rolle oft falsch, nämlich die vom guten Bullen und vom bösen Bullen. Ja, also das ist so eine beliebte Rollenverteilung, die ich in der Praxis oft falsch gelebt sehe, dann, wenn immer der böse Bulle sozusagen einfach nur immer zwischendurch so schlecht gelaunte Kommentare gibt und so ein bisschen miesepetrig ist, aber sozusagen sie sich eigentlich der gute Bulle und der böse Bulle abwechseln. Das ist die schlechte Art, wie ich es machen kann. Die richtige Art wäre zum Beispiel, wenn ich das clever spiele, ist ja, dass ich sage, der böse Bulle ist derjenige, der sehr mit aggressiven Forderungen reingeht. Ne? Der muss deshalb nicht unhöflich sein oder motzig oder irgendwas, überhaupt nicht. Der sollte sogar tatsächlich, sollte man immer freundlich sein, meines Erachtens. Aber der halt ambitionierte kommerzielle Forderungen stellt, der ambitionierte Ziele, Forderungen im Vertragswesen stellt, etc. So. Und dann aber, nachdem man eben damit, ich sag mal, den Anker platziert hat mit dem bösen Bullen, dann darf natürlich schon ein guter Bulle auftreten und sagen, so, ich komme dir jetzt entgegen, und dann kann das eine sehr gute Aufteilung sein. Das heißt, sowas kann funktionieren. Ich halte es aber tatsächlich für überschätzt, sondern die andere Variante, die du gerade angesprochen hast, ist eigentlich die naheliegendere, ne? Dass man sagt, falls es noch technisch offene Themen gibt, ja, dann ist es gut, wenn man dann Kollegen aus dem technischen Fachbereich mit dabei hat. Der sollte dann aber auch tatsächlich nur zu den technischen Themen seinen Kommentar abgeben, wobei ich auch da erwarten würde, letztlich in der finalen Verhandlung dürfen eigentlich auch keine technischen Themen mehr da sein. Ne? Da müsste es eigentlich alles schon geklärt sein. Ja? Und dann sollten alle sozusagen die gleiche Meinung vertreten und geschlossen auftreten, ja, lieber als dass man da irgendwie unterschiedliche Rollen einnimmt, die am Ende die Teilnehmer auch nur überfordern und stressen. Ne? Wenn man da meint, man muss jetzt irgendwie schauspielen, sein, glaube ich, konsequent. Lieber gut vorbereitet sein, ein klares Kommunikationspapier zum Beispiel haben, an das sich dann alle halten, oder wo man vielleicht eine bestimmte Seite dem einen vordringen lässt, eine andere Seite jemand anderen vordringen lässt im eigenen Team. Ich glaube, das sind pragmatischere, bessere
Teamaufteilungen. Also definitiv klare Rollenverteilung. Technik muss im Vorfeld klar sein. Wenn irgendwo noch technische Sachen sind, dann ist das ja eigentlich schon wieder so ein Signal, oh, Moment, war das jetzt schon die letzte Runde? Wo ich ja dann eigentlich schon wieder abdrehen musste oder könnte und sagen muss, das war noch nicht die letzte Runde, das müssen wir vielleicht noch klären. Ne? Wir hatten zum Beispiel mal eine Verhandlung, da waren 3-6. Und dann kam, so inmitten der Verhandlung, kam dann der Vicepräsident noch rein und sagt, Mensch, Lührmann, und schön, dass Sie da sind, und hat nochmal erklärt, wie wichtig, also es war eine harte Verhandlung bis dahin, und dann kam er rein und hat nochmal, nee, und wir schätzen Sie ja auch und so weiter, und da habe ich gedacht, alles klar. siehst du sowas öfter oder würdest du sowas an, wenn du sagst, pass auf, schick da mal den Vicepräsidenten und zeig nochmal, wie wichtig der Lieferant ist, oder ist das, kann man sowas machen? Vielleicht war es auch nur Zufall. Ich weiß nicht, aber es kam schon sehr programmiert vor, aber vielleicht wollte auch nur mal Hallo sagen. Ist das eine gute Thematik, wenn man auch im Mittelstand sagt, Mensch, schick den Geschäftsführer mittendrin mal rein, einmal Hallo sagen. Auch wenn es ein wichtiger Lieferant ist, tatsächlich auch zu begrüßen oder wie auch immer. Aber er kam jetzt wirklich zwischendurch rein. So.
Ja, genau. Nee, zwischendurch wäre jetzt nicht mein Cup of Tea. Ja, sondern ich würde es tatsächlich dann gut im Sinne von dem Verhandlungsmandat, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass die Hierarchie, wenn am Anfang begrüßt, ne, und dann tatsächlich auch Wertschätzung damit entgegenbringt und sagt, hier, jetzt stellt gleich wird euch der Einkäufer ein Angebot machen. Und da steht übrigens unsere gesamte der gesamte Einkauf dahinter und dann sagt vielleicht auch noch ein Entwicklungsleiter, auch die Entwicklung steht da genauso dahinter, das ist super. Ja, ich halte es aber immer für gefährlich, wenn jemand erst im Verlauf des Meetings dazukommt, ne, weil der hat nicht mitbekommen, was da passiert ist in dem Meeting, ne, und da ist, glaube ich, da kann mehr schief gehen.
Also wenn dann im Vorfeld.
Dass man damit helfen kann, glaube ich, dass er, genau, wenn zur Einleitung, glaube ich. Da ist auch tatsächlich üblich, oder? Finde ich es auch eine schöne Art
der Wertschätzung.
Das Setting ist das eine gute Idee.
Wenn wir verhandeln, heutzutage ist das ja so, also zumindest in unserer Branche, es wird viel weniger am Tisch wirklich verhandelt, sondern sehr häufig digital, per Zoom, per Teams. Was ist für dich der Unterschied, ob du jetzt mit jemandem in der großen Runde sitzt oder digital? Und also was ist der Unterschied und muss ich da in der Verhandlung auch noch was anderes beachten? Letztendlich kommunizieren wir ja, wir sehen uns. Auch das ist ja ein Thema, manche lassen die Kamera dann aus, wo ich dann aber schon sage, ey, können wir wenigstens bitte die Kamera anmachen, damit wir uns sehen. Würdest du immer sagen, wenn du im Einkauf bist, hol die Leute ins Unternehmen oder nee, kannst du auch digital machen, dann musst du aber die 3-4 Dinge beachten.
Ich würde sagen, bei wichtigen Verhandlungen, wo es um viel Geld geht, grundsätzlich Empfehlungen schon vor Ort zu machen. Ja. Beispielsweise in Wettbewerbsverhandlungen, ja, wenn ich jetzt wirklich die Wahl habe mit mehreren Lieferanten, dann kann ich zum Beispiel in einer Mehrraumverhandlung, ja, die sind zwar ein bisschen verrufen, aber die sind doch sehr zielführend, da kann ich sicherstellen, dass alle Lieferanten, die jetzt da teilnehmen, auch garantiert sich auf mich konzentrieren. Ja, und immer wenn ich so eine Verhandlung habe, digital, die sich ja über mehrere Stunden ziehen kann, kann ich nicht kontrollieren, was macht der gerade. Dann hat er gerade ein anderes Meeting. Man gibt natürlich auf dem Lieferanten Alibis, ja, also das heißt, in so digitalen Online-Optionen als Beispiel habe ich es auch schon oft erlebt, dass dann Lieferant sagt, ach so, ja, da war ich gerade nicht da, dann habe ich nicht mitbekommen. Das heißt, man gibt Alibis, man kann nicht sicherstellen, dass die sich konzentrieren, man kann nicht sicherstellen, dass alles prozessual so schnell läuft, wie man sich das wünscht. Die müssen da zum Beispiel Angebote abgeben und dann lassen die sich mehr Zeit, wenn die online sind, als wenn ich die vor Ort habe und das sicherstellen kann. Und ich würde sogar sagen, das gilt in so bilateralen Verhandlungen noch viel mehr. Ja, da möchte ich alle Aspekte der Kommunikation, ja, nicht nur die verbalen, sondern auch die nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten nutzen. Und erspüren, ne, gibt's da Fragen, die man sich nicht traut zu stellen, die sich die andere Seite nicht traut zu stellen, oder ist da irgendwo eine Unzufriedenheit zu erkennen, körpersprachlich, Gesicht, das ist alles leichter vor Ort, deshalb würde ich das tatsächlich so empfehlen. Nichtsdestotrotz ist es selbstverständlich so, dass man seit Corona sehr, sehr viele Verhandlungen online führen muss, ja, und ich glaube, da gibt's auch nur so ein paar Tricks, mit denen man dann so nah wie möglich rankommt an das Face-to-Face Live-Feeling in echt, ne, indem man halt zum Beispiel sich ein bisschen mehr Zeit nimmt für den Smalltalk, um da emotional besser die Connection herzustellen. Genau, was du sagst mit der Kamera ist eher so, ne, schon sehr, sehr unhöflich, da sollte man sich sogar vielleicht überlegen, ob man da die Frage abbricht, wenn man das kann. Hatte ich auch schon erlebt, im Beispiel in Mietverhandlungen, ja, da wollte der Vermieter, wollte natürlich keine Mietreduktion hergeben, der hat dann auch mal die Kamera ausgelassen, um schon zu zeigen, wie wenig Bock er darauf hat. Deshalb ist auf jeden Fall eine undankbare Konstellation.
Finde ich auch. Also ich habe es tatsächlich auch schon, dann hieß es ja, nee, die Bandbreite ist so schlecht im Unternehmen. Wo ich dann so, okay, dann müssen wir es, ist wahrscheinlich auch der Tipp zu sagen, okay, dann lass es uns vertagen, bis wir Bandbreite haben oder wir kommen einmal vorbei. Um einfach, das hat auch was, so wie du schon sagst, mit Höflichkeit zu tun, einfach auch so und Wertschätzung, weil die Kamera ist aus, ich weiß nicht, was derjenige macht, ob er überhaupt dabei ist, ob er nebenbei noch E-Mails beantwortet und nur die Kamera und am besten noch Kamera aus, dann so als dritter Beteiligter und das geht, glaube ich, besser, ne?
Ja, genau.
Wenn du verhandelst, wir haben schon mal ganz grob über das Thema Verhandlungsziele auch gesprochen. Es gibt es natürlich den Preis, das ist vielleicht das eine, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten, über was ich verhandeln kann. Was sind so die Klassiker in der Industrie, die Unternehmen als Verhandlungsziel haben? Ist es, oder das ist vielleicht auch so die erste, ist es immer der Preis, also an erster Stelle?
Ja. Also, dass es nur der Preis ist, das gibt es fast nie. Aber dass der Preis schon das mit Abstand wichtigste Thema ist, das gilt fast immer. Ne? Also ich glaube, so kann man es beantworten. Ne? Es gibt immer eine Reihe von Themen, vertraglicher Natur, die man verhandeln kann. Ne? Also bei Bauprojekten, bei großen CapEx-Investern, dann geht es immer um so Themen Vertragspönale, es geht immer um so Themen wie den Zahlungsplan. Ja? Die muss man natürlich auch irgendwie jetzt in der Verhandlung berücksichtigen, die sind wichtig. Es gibt Nachhaltigkeitsthemen. Ja, beispielsweise, was ich sehr, sehr schön finde, was in der Automobilindustrie passiert ist, dass es zum Beispiel einen Bonus gibt, wenn ein Lieferant fähig ist, ein leichteres Bauteil zu bauen. Das ist leichter, also erzeugt es weniger oder hat es weniger Verbrauch, dadurch weniger CO2-Emissionen. Und dann setzt man da den Lieferanten einen Anreiz, dass sie ihre Ingenieure entsprechend Gedanken machen und da was Besseres bauen. Aber oftmals ist es so, dass es noch viel zu wenig gewichtet ist. Ja, also ich weiß da als Beispiel eine Verhandlung, da ging es in der Automobilindustrie, glaube ich, gerne mal um eine Milliarde Euro, und dann ist der Bonus, den man für irgendwie ein besseres technisches Konzept in puncto Nachhaltigkeit gewinnen kann, ist vielleicht 20.000 Euro wert. Also es geht vollkommen unter, es geht im Rauschen unter. Und das ist natürlich schade. Ja, also weil grundsätzlich, ich sehe das genauso als Verhandlungserfolg. Ja, also wenn mir ein Kunde sagt, ich habe auch tatsächlich die Zahlungsbereitschaft dafür, ja, dass wir hier ein Lieferant hat ein nachhaltigeres Konzept, wie auch immer das aussieht, ja, welche Dimension auch immer. Aber ich habe eine Zahlungsbereitschaft dafür, das durchzusetzen, und ich kann dann zum Beispiel den Lieferanten überzeugen am Verhandlungstisch, dass er da jetzt die nachhaltigere Lösung anbietet. Dann ist es ja trotzdem Verhandlungserfolg. Ja, aber es muss vorher halt diese Zahlungsbereitschaft definiert werden vom Kunden, und die sind typischerweise halt noch zu niedrig, würde ich sagen. Da muss noch einiges passieren, aber da ist schon auch einiges im Wandel, das muss man fairerweise auch sagen. Und insofern gibt es da immer eine Reihe von Themen.
Okay, aber auch habe ich auch noch nicht gehört, so das Thema mit der Nachhaltigkeit da reinzugehen und zu sagen, okay, wenn das Produkt nachhaltiger wird, ist in der Regel auch ja günstiger, wenn ich weniger Verbrauch habe, andere Materialien einsetze. Gut, kann auch mal vielleicht teurer werden, aber in der Regel wird es auch günstiger, und das ist ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wird günstiger und nachhaltiger gleichzeitig auch.
Ja, ja. Genau, das wäre dann der Idealzustand. Ja. Ja, genau.
Oder
man vergibt halt wirklich glaubwürdig einen Bonus. Ne? Man sagt, ich habe halt eine höhere Zahlungsbereitschaft, wenn ihr da irgendwie, weiß nicht, lokal beschafft etc. Aber wichtig ist da, dass sich dazu die Unternehmen dann auch wirklich committen. Ja, sonst sind es mehr so, ne, Papiertiger, die irgendwo im Marketing mal genannt werden, aber die tatsächlich in der Vergabeentscheidung keine Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist das alles wunderbar. Wunderbar
vor allem. Ein spannendes Verhandlungsziel fand ich auch, was du gesagt hattest, nicht jetzt im Podcast, das hatte ich auch gelesen oder gesehen, Take-or-Pay-Lösung.
Genau, ja. Also ich glaube, das ist ganz generell. Ich würde sogar noch weiterspannen. Ja. Was man, wenn man so von Industrie zu Industrie läuft und dort im Einkauf Verhandlungen führt, ist es spannend zu sehen, was für unterschiedliche Lösungen gefunden werden in den einzelnen Industrien. Beispiel Mengencommitments. Ja, in der Automobilindustrie ist es üblich, dass man sagt, man hat einen Lieferanten und mit dem teilt man natürlich schon ein Mengengerüst, einen Forecast. Aber das ist im Großen und Ganzen unverbindlich. Ja, man sagt, es kann plus minus 20% schwanken. Ja, und wenn es davon abweicht, dann ist auch noch nicht geklärt, was passiert dann eigentlich. Ja, also wie stark muss zum Beispiel der Preis steigen, wenn die Nachfragemenge um 20% fällt. Ja. Das ist nicht definiert. Das heißt, hier gibt es eine sehr vage, nur aus dem Ministerium zum Beispiel, nur eine sehr, sehr vage Definition. Und es gibt andere Branchen, zum Beispiel eben die Pharmaindustrie. Dort gibt es tatsächlich Take-or-Pay-Obligationen. Ja, also ich sag dem Lieferanten, ich schreibe den Vertrag und sage, ich habe die Forecast-Menge 1 Million. Und ob ich später die 1 Million tatsächlich an meine Kunden bringe oder nicht, ich bezahle dem Lieferanten die 1 Million. Ja, und das ist natürlich schon stark. Und da gibt es noch irgendwelche Zwischenformen, zum Beispiel in der Consumer Electronic. Die geben dann schon Abnahme-Commitments, Mengen-Commitments, aber mit einer flexiblen Zeit. Ja, also sie sagen, ich muss das nicht notwendigerweise in einem Jahr erfüllen. Ja, vielleicht ich kann es auch verlängern und dann vielleicht in 2 oder 3 Jahren erfüllen. Ja, und das finde ich spannend, ja, dass es da so eine unterschiedliche Kultur auch noch gibt, ne, auch Gepflogenheiten. Einfach, was ist üblich in der Branche? Weil grundsätzlich sind ja ganz, ganz viele Lösungen, ne, wie ich da Risiko in so einer Beziehung teile, sind ja ganz, ganz viele Lösungen denkbar. Für die meisten Branchen, tendieren so gegen eine
Branche. Ich fand das spannend mit diesem Take-or-Pay. Also da musst du dann natürlich auch in der Industrie sein. Also mir würde jetzt aus dem Stegreif nicht spontan so ein Kunde einfallen, der so stark ist und sagt, wir zahlen dir das auch. Also das ist schon, wo du dann gesagt hast, Pharmaindustrie. Ich gesagt, okay, das ist, die sind finanziell natürlich noch anders aufgestellt als jetzt so die Industrie. Siehst du sowas, hast du so ein Modell auch schon mal in der Industrie gesehen oder im produzierenden Gewerbe?
Nee, tatsächlich nicht. Das, was, glaube ich, am nächsten reinkommt, ist, wenn in Consumer Electronics, wie gesagt, mit diesen Abnahmegarantien, die man über eine Zeit dann noch strecken kann, wenn man sie nicht sofort erfüllt. Ne? Das hat, aber auch wie du es gerade beschrieben hast, das hängt natürlich damit zusammen, zum einen, wie viel Risiko kann man tragen? Ja, die Pharmaunternehmen haben tatsächlich sehr, sehr große Margen, dass sie diese Fähigkeit besitzen, so viel Risiko zu tragen. Das hat aber auch damit zu tun, wie viel Risiko man eingeht. Ja, bei einem Autoprojekt, ja, bei einem Automodell ist es sehr unwahrscheinlich, dass es völlig fehlschlagen wird. Ja, die nächste S-Klasse, die nächste E-Klasse und so weiter, die werden schon irgendwann an den Markt kommen. In der Pharmaindustrie ist es so, dass wenn ein neues Medikament entwickelt wird, da kann einiges schiefgehen. Ja, da können plötzlich Nebenwirkungen auftauchen und die entdeckt man erst nach mittelfristigen Tests, vielleicht erst nach 2 Jahren so. Und plötzlich muss man das Projekt abbrechen. Man hat aber tatsächlich die Kapazität ja vorher schon vom Lieferanten geblockt. Das heißt, hier muss man dann auch tatsächlich einfach andere Lösungen finden, weil einfach andere Risiken vorherrschen.
Vielleicht einmal das Thema Verhandlung und Prozente. Also es gibt ja verschiedene Ziele, die erreicht werden können in der Verhandlung, Lieferbedingungen und Co. Aber wenn wir jetzt mal nur beim Preis bleiben, gibt es da... Hast du da einen historischen Wert, wo man weiß, so in der Industrie gehen in jeder Verhandlung ab einer gewissen Größenordnung immer mindestens 5%? Immer, gibt es so einen Wert oder ist das so, kommt drauf an?
Doch. Also ich meine, es ist ja auch oft so, dass man beispielsweise, wenn wir mit einem neuen potenziellen Klienten sprechen, dann erwarten die natürlich auch von uns, dass wir sagen, was wir da sehen würden an Potenzial. Insofern ist man da als Verhandlungsberater auch darauf bedacht, es sehr, sehr sorgfältig zu tracken und ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, darauf wirklich statistisch auszuwerten aus Hunderten von Verhandlungen. Und man kann da sehr, sehr viel auslesen. Grundsätzlich gilt, je größer die Wertschöpfung des Lieferanten ist, ja, eigentlich auch, ich würde sogar sagen, je intelligenter so ein Bauteil ist, ja, umso mehr Savings sind letztlich drin. Beispielsweise, ja, gelingt es einem, zum Beispiel in der IT-Branche, der Software-Branche zum Beispiel, Wettbewerb glaubwürdig zu spielen, dann kann man da locker Savings von 50% und mehr erzielen. Ja. Und dann gibt es eben die, ich sag mal, die eher plumpen mechanischen Bauteile, also Kunststoffteile, Metallteile. Da würde ich sagen, da ist wahrscheinlich eine gute Verhandlung, wenn man so in einem hohen einstelligen Prozentbereich liegt. Ja. Also, aber das, wie gesagt, das ist halt eher mechanisch plumpes Teil. Und je komplexer es dann wird, umso erfolgreicher ist unsere Arbeit als Verhandlungsberater. Weil nämlich, und ich behaupte, das liegt daran, dass, also weil es erstmal paradox klingt, ne, weil man denkt, wie kann es eigentlich sein, dass gerade bei so technisch komplexen Dingen, dass man da besonders viel Savings holt, weil es oftmals so ist, dass sich bei den technisch komplexen Bauteilen fühlen sich die Lieferanten oft in der Monopolstellung, ne, weil sie denken, okay, mein technisches Konzept, das kann so kein anderer anbieten. Ja, aber gelingt es eben in so einer Situation, jetzt ein anderes technisches Konzept vergleichbar zu machen, ja, und das in Wettbewerb zu stellen, dann knallt es so richtig mit den Savings. Ja, weil plötzlich Wettbewerb dort auftaucht, wo es noch niemals war. Ja, und das sind dann eigentlich die erfolgreichsten Verhandlungen, wo man gerne, weiß nicht, 25% auch holen kann, 15-25%.
Und das Thema, also wann ist, in Anführungsstrichen, wann ist es genug? Also jetzt könnte ich aber sagen, okay, du bist sehr clever in der Verhandlung und spielst den Lieferanten mit, du holst die Savings und holst da 12-13% im Verarbeiten der Industrie und sagst, Mensch, super, haben wir super gemacht und nach einem Jahr gibt's den Lieferanten nicht mehr, weil er sich dazu motiviert hat und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt und hat das nicht übersehen oder hat das übersehen. Gibt es, also klar muss der Lieferant dafür verantwortlich sein und sagen, der muss ja wissen, wie weit er gehen kann, aber ist da auch so eine gewisse Sorgfaltspflicht auch schon irgendwo da von meiner Seite aus dem Einkauf, dass ich sagen muss, nee, komm, das ist jetzt unrealistisch, oder sagst du, ey, schmeiß den Anker, wenn der 20% mitgeht, dann geht er mit.
Ja. Also ich bin absolut kein Freund davon, wenn der Einkauf seine Lieferanten bevormundet und sagt, okay, bei dem Preis machen wir jetzt Stopp, weil wir glauben, günstiger kannst du es nicht. So. Das halte ich für Quatsch. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sorgfältig sein, aber da sind andere Maßnahmen wichtig. Ja, zum Beispiel halte ich für eine sehr sinnvolle Maßnahme im Risikomanagement, dass man sagt, keiner meiner Lieferanten darf einen Umsatzanteil mit mir als einkaufendes Unternehmen haben von mehr als 30%. Ja, weil wenn er das hat, dann ist er von mir abhängig. Und dann kann tatsächlich das passieren, ne, was du gerade beschrieben hast, wenn ich ihn dann drücke und dann geht er pleite, dann bin ich auch selber schuld. So, aber typischerweise ist es ja nicht der Fall. Ja, sondern typischerweise liegt mein Anteil als Einkaufungsunternehmen weit unter 30%, ja, oder liegt höchstens bei 30%, so in dem Rahmen. Und wenn ich da jetzt den Lieferanten nicht so weit drücke, wie ich es eigentlich könnte, dann subventioniere ich ja am Ende nur andere, ne? Nur andere Kunden. Ich tue mir da keinen Gefallen damit. Und tatsächlich, das ist ganz lustig, dass eine der erfolgreichsten Verhandlungen, die ich geführt habe, war für einen Maschinenbauer, da ging es um Leuchten. Da war ein langjähriger Lieferant, der war jahrzehntelang der einzige Bestandslieferant, auch so ein klassischer Fall, wo der Fachbereich immer gesagt hat, das kann nur der, ja. Und der ist jetzt in die Insolvenz gegangen. Und da könnte man jetzt meinen, okay, jetzt müssen wir die Leuchten neu ausschreiben, so, die Leuchtlieferanten neu ausschreiben. Und da könnte man jetzt erwarten, jetzt gehen die Preise hoch. Ist nicht passiert, sondern tatsächlich sind die Preise um 45% runtergegangen. Ja. Weil der Markt den Preis locker schlagen konnte. Ne? Es gab einfach effizientere, Lieferanten. Und, man konnte den Lieferanten auch nicht vor der Insolvenz schützen. Man hat dann offensichtlich nur jahrelang subventioniert, ja, und der hat halt woanders seine Schweinepreise gemacht. Ja. Aber man hat selber nichts davon gehabt. Deshalb, ich bin da ehrlicherweise kein Freund davon. Und man darf auch nicht unterschätzen, auch das Thema zum Beispiel Kriegskasse. Ja, also ich meine, ein Lieferant, der jetzt die Möglichkeit hat, sich so ein richtig, so plötzlich den Fuß in die Tür zu kriegen bei so einem richtig großen Kunden wie VW, da halte ich es auch strategisch nicht für falsch, wenn der mal erstmal mit einem Minusgeschäft reingeht. Ne? Der will jetzt einfach einmal den Kunden bekommen. Und dann kann er immer noch in Zukunft, wenn er einmal drin ist, ne, dann ist es schwieriger, da wieder rauszufallen. Und dann kann man die Preise immer noch hochziehen. Aber das kann total legitim sein, dass der erstmal mit dem Minus reingeht. Das muss erlaubt
werden. Ja, absolut. Und dann das richtige Risikomanagement und dann sind auch beide auf der sicheren Seite, ja. Genau. Du hast gesagt, das war der erfolgreichste Deal, weil das wäre so eine der letzten Fragen. Was war so der erfolgreichste Deal für dich und warum war er erfolgreich und was ist aber auch der größte Fehler gewesen, wo du gesagt hast, oh Gott, das war einer der Deals, wo ich nicht top vorbereitet war, aber den Fehler haben wir gemacht und deswegen haben wir ein schlechtes Ergebnis rausgeholt.
Fangen wir mit dem Schlechten an, ja. Also tatsächlich habe ich als Yoga Consultant mal den Fehler gemacht, dass ich im Seriengeschäft, ja, und im Seriengeschäft muss man ja wissen, gibt es ja oft so Wechselhürden, ne? Also wenn ich dann den Lieferanten wechseln möchte, dann brauche ich irgendwelche neuen Werkzeuge etc. So. Dass ich tatsächlich zum Beispiel den Wettbewerb einfach überschätzt habe. Da hatten wir mehrere Lieferanten, aber ich habe einfach unterschätzt, wie fest der Bestandslieferant im Sattel sitzt. Und wenn man dann einfach merkt, okay, die falsche Verhandlungsstrategie gewählt, da wäre jetzt tatsächlich ein kooperativer Ansatz zielführender gewesen. Das war sowas, so eine der ganz wenigen Verhandlungen, wo dann halt 0% rausgekommen sind. Ja, das passiert einmal in 100 Fällen, aber es kann tatsächlich passieren. Ne? Ich meine, es ist immer ein theoretisches Ergebnis. Am Ende sitzt auf der anderen Seite immer ein Mensch, ne? Der kann richtige oder fehlerhafte Entscheidungen treffen. Zwingend kann man keinen. Ne? Wir können ihn ja nicht waterboarden, ja. bis er uns die Savings gibt. Ne? Das heißt, das würde ich sagen, das war so einfach so ein Fehler in der Jugend, der einfach passieren kann. Ansonsten Erfolge gibt's sehr, sehr viele, wo ich sagen, das war schön. Wir hatten großes Verhandlungsvolumen, die haben große Savings erzielt, die dann teilweise auch wirklich über die 100 Millionen Euro Grenze rausgehen, was natürlich sich toll anfühlt. Aber ich denke, am Ende ist jede Verhandlung schön und erfolgreich, wo man am Ende von so einem Projekt, ne, da hat man den Kunden begleitet, das Kundenteam 3 Monate, 6 Monate begleitet und dann hat man den finalen Verhandlungstag und dann holt man ein Ergebnis, wo alle mit glücklich sind. Das ist eigentlich immer schön. Und dann feiert man gemeinsam mit dem Kunden den Erfolg. Was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, generell für so Berater. Ne? Berater, glaube ich, oft so Prozessberater, so stelle ich mir das mal vor, die übergeben am Ende dann den neuen Prozess und sagen so viel Spaß, Kunde. Wir waren ganz, ganz nützlich für euch, aber wenn man am Ende so Savings erzielt hat, dann ist es einfach messbar. Und es ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Deshalb würde ich sagen, es gibt ganz, ganz viele und so erfolgreich.
Für beide Seiten Win-Win am Ende des Tages. Genau. Dass sie beide gut fühlen auch. Ne?
Ja.
Gibt es noch eine Frage, wo du sagst, Thomas, die jetzt mal stellen sollen? Wenn du mich schon mal als Verhandlungsexperten hier hast, die hast du gar nicht gestellt, was auch noch eine spannende Frage ist, die ich sehr häufig gestellt bekomme.
Oh. Ich fand da mal einen sehr dabei.
Okay. Ist ja aber so, dass du das Match, da hast du noch was vergessen. Du bist ja sehr, sehr viel auch um Projekten. Vielleicht so zum Abschluss hin, wann macht es denn Sinn, dich mal zu kontaktieren? Wir verlinken natürlich alles rund um die Shownotes auch. Aber wann macht es Sinn, Kontakt mit dem Jack Nasher Institut aufzunehmen und auch speziell jetzt mit dir oder auch mit eurem Unternehmen? Also wann kontaktiere ich euch? Wann macht das Sinn, wenn ich welche Herausforderung konkret habe?
Ja, ja. Genau, also ich würde sagen, die Klienten, die zu uns kommen, die kommen nicht nur zu uns, weil sie noch mehr Savings rausquetschen wollen. Ja, sondern hat oft mehrere Gründe noch daneben. Beispielsweise ist das Thema Qualitätskontrolle wichtig. Ja, wenn ich jetzt wirklich so eine Vergabe habe, zum Beispiel Klassiker Mittelstand, da wird jetzt ein neues Werk gebaut. Ja, so eine Investition wird nur alle 5 bis 10 Jahre gemacht. Dafür hat man typischerweise nicht die Kompetenz im Haus. Dafür hat man auch gar nicht die Mannstärke im Haus, um da im erforderlichen in der erforderlichen Tiefe reinzugehen. Das heißt, man holt sich jemanden dazu, um 4-Augen-Prinzip zu haben, um 6-Augen-Prinzip zu haben, der nochmal durch den Vertrag durchgeht. Das heißt, das sind ganz wichtige Themen, ja, wo ich die zusätzliche Qualitätskontrolle brauche. Oder auch ganz einfach und ganz uneitel. Manchmal hole ich mir einen Verhandlungsberater einfach nur, weil ich die Kapazität gerade nicht habe. Oder weil die Mannschaft vielleicht so Junior ist, ja, die Senior-Mannschaft oder der Senior-Teil der Mannschaft, der hängt in irgendwelchen Taskforces fest, ja, und muss irgendwie den Bandstillstand vermeiden. Ich habe aber trotzdem eine große Neuvergabe, wo es darauf ankommt, dass man wirklich ein gutes Ergebnis erzielt. Dann sind Verhandlungsberater eine sehr, sehr gute Idee. Nein. Und das können große Projekte sein. Ne? Das sind teilweise, manchmal ist es so, dass wir nur zu Hilfe gerufen werden, kurz vor knapp, ne, 2 Wochen vor Vergabeziel, die mir dann sagen, oh Gott, wir sind noch lange nicht da, wir haben noch eine riesige Lücke, hilf uns. Ja, dann treten wir an. Aber noch schöner ist natürlich, wenn man schon vor dem ersten AFQ-Umrunde dabei ist, ne? Ich sag mal so 3-6 Monate vor dem Vergabezieltermin. Und dann eben auch noch bei der AFQ-Strategie mitdiskutieren kann. Das heißt, da gibt es ein ganz, ganz großes Spektrum. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir auch kleinen Kunden, ne, in Workshops helfen können, um Verhandlungen vorzubereiten. Sei das eine bilaterale Verhandlung, ja, wo ich nur einen Lieferanten habe, sei das eine Wettbewerbsverhandlung. Genau. Also gibt es ganz, ganz viele Situationen, in denen wir helfen können. Und es ist auch so, dass wir da immer sehr fallspezifische Lösungen finden. Ja. Tatsächlich ist es oft so, dass wir auch rein erfolgsabhängig kompensiert werden, ne, bei den größeren Projekten macht es dann auch für beide Seiten sehr viel Sinn. Also man findet da eigentlich immer eine gute Lösung.
Okay, also beide Sachen. Also einmal, dass ihr als Berater wirklich reinkommt und das Unternehmen zum Thema Verhandlung dort gut auf die Beine stellt, oder aber auch, dass ihr tatsächlich, also ist es so, dass du auch in die Unternehmen gehst und die Verhandlung dann selber führst, weil du sagst, ey, wir haben keine Kappa, hier ist das Pamphlet, mach das fertig, verhandel jetzt. Und auf der anderen Seite aber auch Workshops, damit ich grundsätzlich gut in Verhandlungen auch durchstarten kann mit meinem Unternehmen, mit meinen verschiedenen Strategien, wahrscheinlich auch letztendlich ein Verhandlungsdesign zusammen erstellen, ja, und da reinzugehen. Also ja.
Ja, genau. Übrigens tatsächlich jetzt auch eine Frage, die oft von Kunden kommt, ist, sind wir sichtbar für die Lieferanten als Beispiel, ne? Und da gibt's auch, also muss man unterschiedlich beantworten, ja. In der Situation, wo ich tatsächlich mehrere Lieferanten habe, wo ich gesunden Wettbewerb habe, da ist es sehr, sehr gut, wenn man sichtbar ist als Verhandlungsberater, ne? Da ist man, wie vorhin genannt, so der Schiedsrichter, der Prozesswächter. Anders ist es in bilateralen Verhandlungen. Der ist tatsächlich besser, wenn sozusagen der Schattenverhandler ist, der zwar die Einkaufsmannschaft sozusagen intensiv vorbereitet, und dann auch tatsächlich hilft, ne, später die E-Mails zu schreiben und nochmal über die Schulter zu schauen. Aber da ist es dann tatsächlich besser, wenn man nicht sichtbar ist für den Kunden, weil es doch irgendwie ein merkwürdiges Signal ist. Ne? Was macht er plötzlich denn? Berater? Da wird man doch gern argwöhnisch beobachtet. Und das schürt die Skepsis. Was
dann nicht Skepsis, aber vielleicht auch so, das ist ja ein Stück weit ungewohnt, wenn man weiß, Mensch, den Dr. Schneider, den kenne ich schon so lange, und jetzt aber mal sitzt da der Dr. Möschle jetzt, wer sind Sie heute? Ich bin der Verhandlungsberater, wir hören auch das Gespräch. Wie jetzt? ob das kann, ja, ist vielleicht auch mal zielführend, aber wahrscheinlich
genau. Ja, manchmal muss man auch der emotionale Prellbock sein. Ne? Manchmal ist es auch tatsächlich die Rolle, ne, dass man dann so, weil, ne, das ist natürlich eine Konfliktsituation, ja, und dann ist es auch ganz gut, wenn der Vertrieb auf der anderen Seite jemanden hat, an dem er seine ganzen Lücken ablassen kann, und dann danach wird, wenn es dann wieder ins operative Geschäft geht, ins Tagesgeschäft geht, da ist die Beziehung zwischen Einkauf und Vertrieb weniger beschädigt. Also das ist halt auch die undankbare Rolle.
Und das ist ja auch eine Standardthematik. Ich weiß, ein Kunde von uns, der wechselt wirklich alle 2 Jahre, er wechselt die Einkäufer. Gar nichts Persönliches aufbauen. Ja,
das ist keine Beziehung.
Um Gottes Willen. Beziehung. Ist eigentlich ja schön für beide Seiten, weil man weiß ja ganz genau wie, aber dann wechselt das und zack, und dann fängt alles wieder von vorne an. Ne? Ja. Oliver, ich danke dir für den sehr, sehr coolen Podcast mit den ganzen Themen, die du mit reingebracht hast. Allerletzte Frage, hast du noch einen Buchtipp für die Einkäufer aus der Industrie, wo man sagt, wenn ihr verhandeln lernen wollt? Natürlich ist das eine, einmal auf die Website zu gehen, beim Jack Nasher Institut zu gucken, was ist da für mich interessant und euch auch mal zu Rate zu ziehen. Aber für die, die sagen, nee, ich will erst mal langsam anfangen, gibt es da einen Buchtipp, wo du sagst, da lese mal rein. Gerade für die jüngeren Einkäufer auch, die den Podcast hören, aber auch für die alten Hasen der Branche.
Ja, natürlich, genau. Also von Professor Dr. Jack Nasher selbstverständlich den Bestseller Deal. Ja, der ist tatsächlich zu empfehlen. Das ist ein ganz, ganz hervorragender Überblick über, ich sag mal, die gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Verhandlungen aus der Verhaltensökonomik, aus der Psychologie. Sehr, sehr nützlich, insbesondere in allen Situationen, wo ich tatsächlich nur den einen Lieferanten habe. Ne? Mit dem muss ich ans Ziel kommen, mit dem muss ich kreative Lösungen finden. Das ist ein ganz, ganz hervorragendes Buch dafür. Sehr, sehr unterhaltsam geschrieben. Aber trotzdem inhaltlich auch wirklich ich würde sagen, das Vollständigste im gesamten Dachraum. Deshalb ganz klarer Tipp.
Perfekt. Oliver, ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Immer gute Verhandlungen. Und wir werden uns bestimmt auf dem einen oder anderen Event mal sehen oder auch bei uns im Unternehmen, wenn wir die nächste Verhandlung haben. Ganz lieben Dank und alles Gute für dich.
Danke dir, Thomas. Hat Spaß gemacht.